Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu. Bevor es mit der Folge heute losgeht, haben Basti und ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wir haben einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Browser History und das Konzept finde ich super spannend. Quasi eine Zeitreise zurück in das Internet, ein Rückblick in diese eigene Browser History und dann werden einzelne Themen rausgepickt und ein Fokus drauf gelegt und da sind auch uns nicht unbekannte Menschen dabei, Basti.
Genau, und zwar der liebe Dennis Kogel, der ist einer der Moderatoren und das macht er zusammen mit seiner Co-Moderatorin Magdalena. Und genau, du hast es schon gesagt, es geht um Internetthemen und das der unterschiedlichsten Sorte und super spannend. Keine Ahnung, es geht zurück zum Harlem Shake beispielsweise oder der Drachenlord, der ja eine sehr berühmt-berüchtigte Person des Internets ist, wird beleuchtet. Aber es gibt natürlich auch, wie soll es anders sein, wenn es um Internetthemen geht, auch Videospielthemen.
Ja.
Und zum Beispiel haben die beiden auch schon über die GameStop-Aktie gesprochen, die ja explodiert ist. Durch das Reddit-Forum, die berühmten Game-Stonks.
Hoddle, hoddle, hoddle.
Oder aber auch World of Warcraft, weil da gab es ja mal einen Killer-Virus, der da seine Runden gezogen hat.
Supergeile Folge.
Und der gar nicht unähnlich der Corona-Folge, Corona-Folge, siehst du, hast mich durcheinander gebracht, der Corona-Geschichte war.
Die WoW-Folge würden wir euch besonders ans Herz legen. A, natürlich auch, weil sie was mit Gaming zu tun hat, aber auch ein Thema beleuchtet, was ich so gar nicht mitgekriegt hatte. Dieser Virus, der sich ausgebreitet hat in World of Warcraft. Super gut recherchiert und aufbereitet von Dennis und Magdalena, die, finde ich, auch eine super Chemie in diesem Podcast haben. Also es macht einfach Spaß, Browser History zu hören, weil man richtig merkt, da unterhalten sich zwei, die sich mögen, die sich auch gegenseitig interessieren, obwohl sie auch wirklich sehr grundverschieden sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man merkt, Dennis bringt da die Gaming-Expertise rein, was finde ich dem Podcast sehr gut zu Gesicht steht.
Gefällt absolut. Mir sehr gut. Ist ja auch ein guter Freund des Hauses, also hört mal rein, wenn ihr Dennis vermisst, weil er nicht mehr so oft hier zu Gast ist, dann hört mal rein, Browser History. Jeden Montag eine neue Folge, wird von Podimo produziert, könnt ihr aber überall hören, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, jeden Montag. Große Empfehlung, unbedingt reinhören hier von Herzen. Liebe Grüße und hört doch mal rein.
Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier bei Insert Moin in Folge 3588 am 1. Juni 2025. Ich bin der Michi und an meiner Seite sind diese Woche Gloria und Manu. Einen wunderschönen guten Morgen an euch beide.
Moin.
Hallöchen.
Es ist der letzte Brunch vor der Nintendo Switch 2. Neue Hardware, neue Plattform, neue Revolutionen. Große, große Dinge, die uns da bevorstehen. Und es ist auch der letzte Brunch vor dem Summer Game Fest. Das wird nämlich am 6. Juni stattfinden, zu deutscher Zeit 23 Uhr. Für die, die sich den Wecker stellen wollen und mir vielleicht dabei zuschauen wollen, wie ich das Ganze live kommentiere auf Twitch oder wie wir danach darüber diskutieren. Alle zusammen in Discord zum Beispiel. Wunderbar, 23 Uhr ist ja fast noch vertretbar, wenn man nicht gerade, weiß ich auch nicht. Wie lange geht es? Es geht 2 Stunden. Also man sollte sich bewusst sein, das geht bis 1 Uhr.
Vielleicht, aber ist ja ein Freitag, dann passt es ja für die meisten.
Ja, freitags geht man aus, Jungs, halt
ja, genau.
Ich sage mal, geht alle schön ins Bett und am nächsten Tag dann zu Brunch-Uhrzeit vielleicht einfach den Podcast Insert Moin dazu hören. Der dauert garantiert keine 2 Stunden, glaube ich.
Ah, sag es nicht. Also nach einer 2 Stunden Game-Show können wir gut und gerne 2 Stunden drüber reden.
Das stimmt, aber dann ist mehr Inhalt drin.
Kommt stark drauf an, wer castet, liebe Leute.
Ja, das auch. Michael ist nicht dabei. Michael ist nicht dabei, sonst wäre es 4 Stunden. Oh. Aber wir schauen, ob Anne dabei ist. Also Anne hat schon gesagt, dass sie sich das auf jeden Fall anschauen wird. Wir versuchen auf jeden Fall mit ihr zusammen zu casten, weil es ist auch immer ihr Highlight im Sommer dann die Summer Game Fest zu besprechen. Also vielleicht gibt es da schon, ohne zu viel zu versprechen, ein kleines Return von Anne, die jetzt ja krankheitsbedingt sehr lange ausgefallen ist.
Also Daumen drücken, das wäre ja eine wunderschöne Sache. Und ja, die Switch 2, Wir können das ja kurz aus dem Weg räumen. Wir haben noch keine, niemand sonst auch, bis auf vielleicht die, die sie im Handel erspäht haben und dann unter der Hand einfach mal mitbekommen haben. Sowas soll es ja geben, solche schwarzen Geschäfte irgendwo, aber das wollen wir natürlich nicht ermutigen. Es bringt auch gar nichts, da kommen wir später in den News zu, da reden wir drüber. Wir haben zahlreiche Nintendo News später dabei. Manu hat Nine Kings gespielt, Gloria und ich haben uns in Tainted Grail vergnügt, einem wunderbaren Abenteuer, sehr familienfreundlich, da dann später in den Games zu. Und Manu sagt uns jetzt einmal ganz kurz, was es letzte Woche hier bei Inside Moin zu hören gab.
Genau, wir hatten einen wunderbaren Podcast von unserem Neuhost Sebastian, wieder eine eigene Folge von ihm, ohne uns andere. Und er hat seinen guten Freund und Kollegen Cliff mitgebracht, den ihr inzwischen wahrscheinlich auch von Game 2 kennt, der da manchmal vor der Kamera rumhüpft, dort Cutter ist und über 1000 Stunden in Elden Ring schon verbracht hat. Und ganz alte Fans von Inside Moin kennen ihn noch von ABXO, den er zusammen gemacht hat, den Podcast mit Sebastian. Also da schließt sich der Kreis. Auch Cliff war schon damals ein paar Mal zu Gast. Aber er hat schon gesagt, das ist irgendwie 9 Jahre her, dass er zuletzt bei Inside Moin dabei war.
Irre, wie die Zeit vergeht.
Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, und die haben sich zusammen Elden Ring Nightreign angeschaut. Das Spin-off der Elden Ring-Serie, da hatten wir ja auch ein Preview davon. Da war ich ja auf dem Preview-Event. Ich war jetzt weg in der Woche, deswegen konnte ich selber noch gar nicht reinspielen. Aber wenn ihr da mehr zu hören wollt, ob das ein guter Multiplayer-Modus für Elden Ring ist, sozusagen, und ob diese Fortnite-Elemente dort sinnvoll eingesetzt wurden oder ob das vielleicht für eine ganz andere Zielgruppe ist, das hört ihr in der ersten Folge dieser Woche hinter der Paywall, also von daher bei patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin kriegt ihr Zugriff auf alle Folgen. Und die zweite Folge war eine freie Folge, das war eine Kooperation, die haben wir nämlich mit den Podcast-KollegInnen von Down to the Detail gemacht, beziehungsweise du, Michi, hast über das Oblivion Remastered gesprochen, aber nicht nur, ihr habt das ein bisschen ausgeweitet, weil Down to the Detail ja auch vor allem ein Podcast ist, der sich sehr im Detail, wie der Name schon sagt, auch mit älteren und Retro-Spielen, aber nicht nur beschäftigt, und deswegen war das eine super schöne Kooperation, Oblivion jetzt sowohl aus alter Perspektive als auch aus der Remaster-Perspektive zu betrachten und ein sehr umfangreicher Cast geworden. Crossover läuft in beiden Streams.
Bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf auf die Episode, war jede Menge Arbeit. Insgesamt sind über 150 Stunden reingeflossen über die drei Hosts verteilt. Also da ist wirklich alles drin, was ihr mit Oblivion vielleicht in Verbindung bringen könntet. Hört auf jeden Fall rein, ist auch schöne Stimmung mit drin. Wir haben ein bisschen Musik mit reingemischt. Und genau das machen wir auch jetzt, bevor wir zu den Games gehen. Denn wir werden als erstes über Tainted Grail, Fall of Avalon sprechen. Und da, dieses neue Spiel hat so einen coolen Intro-Song. Den hören wir uns jetzt erstmal an, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Das ist doch mal was ganz was anderes. Also mit diesem Intro-Song, der hat mich direkt in eine ganz andere Welt entführt. Tainted Grail, Fall of Avalon, oder wie es bei mir jetzt nur noch heißt, Elden Oblivion. So habe ich es genannt. Also ein Mix aus Elden Ring und irgendwie The Elder Scrolls Oblivion. Ganz viele Aspekte davon sind da drin. Wie hat dich oder was hat dich daran angesprochen, Gloria? Wie bist du auf das Spiel gekommen und wie bist du vor allen Dingen reingekommen? Denn so ganz so zugänglich ist es ja nun nicht.
Naja, also für mich war es tatsächlich ein Arbeitsauftrag für IGN Deutschland. Also ich habe es getestet. Das heißt, ich habe es tatsächlich auch von Anfang bis Ende durchgespielt. Und ich hatte eine Menge Momente, wo ich mir gesagt habe, so, warum? Also hättet ihr mich fluchen gehört bei diesem Spiel, hättet ihr wahrscheinlich einige neue Seiten an mir entdeckt. Meine bessere Hälfte ist das ja schon gewöhnt. Er hat dann nur noch rübergeguckt, so über unsere beiden Screens, hat genickt und gelächelt. Weil ich habe zwischendrin wirklich geschimpft, aber es gab natürlich auch geile Momente. Also normalerweise bin ich nicht so wirklich der Elden Ring-Typ. Also ich lasse das auch bewusst aus, weil das die Art von Spiel ist, die mich in den frühen Herzinfarkt treibt. Und diese Elden Ring-Elemente da zu finden, war jetzt nicht unbedingt die schönste Überraschung von allen. Ich habe mich aber durchgeschlagen. Also ich habe es wirklich geschafft. Ich habe es fertig gemacht.
Hattest du denn ein eher klassisches Rollenspiel erwartet? Hat dich das so ein bisschen überrascht oder war das im Vornherein klar? Und hast gesagt, ich schlug die bittere Pille.
Ich hatte erwartet, dass es relativ viele Anklänge zu den alten Bethesda-Klassikern haben würde. Und die sind ja auch sehr, sehr stark vorhanden. Mhm. So gerade Kampfsystem, First Person. Dieses unsägliche Navigationsband am oberen Bildschirmrand, dass es einfach nur spielerhassend ist. Ich hasse es nach wie vor. Bethesda tut es immer wieder. Warum? Warum?
Welches Navigationsband? Meinst du den Kompass oder was?
Ja, es ist furchtbar. Ich möchte eine Minimap, bitte. Ein bisschen, okay. Bisschen Liebe.
Ich mag hasse das. Es.
Ernsthaft, nein. Ansonsten, die Story war geil. Die hat mir wirklich gut gefallen.
Oh, das ist ja sehr gut, weil das ist für mich natürlich noch das große Fragezeichen, was ich habe. Ich fand den Anfang absolut genial, hatte einen ganz anderen Ansatz an das Spiel, weil ich mich natürlich total auf einen Elden Ring-like stürze und mit einem Bethesda-like, also The Elder Scrolls-like, dadurch, dass ich jetzt auch in Oblivion so tief drin war, gerade voll im Flow war. Und dann habe ich das gesehen, du hattest mir das gezeigt, Gloria, und ich dachte, war direkt so, oh, das sieht ja total cool aus, warum redet da denn niemand drüber? Das ist ja genial, so ein richtig schönes, ernstes, düsteres Oblivion, also das ist wirklich sehr weniger märchenhaft und nimmt einen auch noch weniger an die Hand. Man startet direkt in einem Kerker und ist befallen von einer roten Seuche und das sind aber, man ist auch nicht allein, da sind ganz viele und an uns wurden Experimente gemacht, wie man diese rote Seuche vielleicht heilen könnte. Wir werden von einem geheimnisvollen Ranger dann befreit und müssen uns dann aus diesem Kerker erstmal herausschlagen. Das Spiel, vielleicht habe ich auch diese eine Waffe nur nicht gesehen, aber sagt einem einfach, geh hier nach links und folge mir. Wenn man das macht, wird man direkt von den ersten beiden Zombies geschlachtet. Da kann man gar nichts tun. Und dann bin ich das Ganze sehr viel bedachter das nächste Mal angegangen. Nicht gleich einfach blind dem Hinweis, ja, du musst nur nach links und dann stehe ich da und warte auf dich. Gefolgt.
Schleichen
bin
ist
nach
King. Schleichen genau. Ist so gut am Anfang.
Ich bin rausgeschlichen und aber dann auch nach rechts abgebogen, hab da erstmal eine Küche gefunden, mir geile Heiltränke gebraut und das erste Essen gemacht und habe dann von hinten aus dem Schleichmodus einen dieser Red Guards oder dieser Doktoren überfallen und mir meine erste Waffe geholt. Und damit konnte ich dann die Zombies auch wegschlachten und kam so mehr in einen normalen Oblivion-like oder Skyrim-like Flow rein. Und war also abgesehen davon, dass ich gerne eine Fackel gehabt hätte und dynamisches Licht, weil das einfach wahnsinnig viel Atmosphäre gegeben hätte, finde ich das Spiel bis jetzt absolut perfekt. Es ist echt richtig, richtig gut für das, was ich daraus will. Und warum sind diese technischen Sachen nicht umgesetzt? Das ist, kostet natürlich sehr Geld. Wir reden hier von einem kleinen polnischen Entwicklerstudio. Vielleicht eine Double-A-Entwicklung, aber definitiv nichts Großes. Kostet auch nur ein bisschen mehr als 40 Euro. Erwartet also natürlich nicht ein komplettes Bethesda-Open-World-Ding. Aber da wird sicher Gloria jetzt wieder mehr Aufschluss geben können. Wie groß ist denn diese Welt im Vergleich zu einem Cyrodiil oder Skyrim?
Boah, also schon ein Stückchen kleiner. Also du hast drei überschaubare Regionen. Das Problem dabei ist, dass ich das Gefühl habe, dass in der ersten Region, natürlich die, in die du zuerst gelangst, nachdem du dieses Spital, diesen Kerker Bau hinter dir gebracht hast, da hat man noch unglaublich viel zu entdecken. Auch Lesestoff an verschiedenen Ecken, etwas skurrile Gegner, Orte, an denen man sich sagt, so, oh, das sieht aber interessant aus, das möchte ich gerne erkunden. Und das wird dann sukzessive einfach weniger. Und die letzte Region, das ist so eine Eisregion mit Schnee und so dieses Gefühl von, du kommst von den Highlands direkt in die Alpen gefühlt.
Geilo. Oh
Michi,
mein Gott,
Michi hat schon genug gehört. Gefunden. Kannst aufhören. Bei Schnee hat es nicht.
Ich sehe schon, wir müssen wirklich eine Sonderfolge machen, weil du dann Bock drauf hast, das zu spielen.
Aber du kannst ihn jetzt wieder runterziehen, wenn du sagst, es gibt eine Dschungel-Area. So gut kenne ich mich hier.
Es gibt zumindest ein überwuchertes, nicht Dschungel, aber das ist eher so Sumpf-Moor-mäßig. Das ist die zweite Region.
Okay, ich muss also erst durch das Tal der Schrecken, um am Ende beim glorreichen Finale rauszukommen. Das sozusagen. Ist für mich auch okay. Jetzt weiß ich es ja zumindest.
Das Problem bei der dritten Region ist wirklich, dass die Karte nicht unbedingt hilfreich ist. Also du hast sehr viele Höhenunterschiede und die Laufwege werden dadurch auch teilweise sehr, sehr lang. Und man muss für bestimmte Nebenquests auch Orte aufsuchen, die auf der Karte nicht so eindeutig markiert sind, wie man das gerne hätte. Also ein Ort ist zum Beispiel tief in einer Schlucht drin und du kannst entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite dorthin kommen. Und an beide Seiten ranzukommen, ohne durch Fallschaden irgendwie draufzugehen, ist nicht das Leichteste. Also da habe ich mir mehr die Zähne ausgebissen als bei manchen Gegnern. Mhm. Diesen Ort zu finden, das war wirklich nicht schön.
Apropos Gegner, ich war ja direkt hin und weg, dass direkt im Start-Dungeon auch zwei optionale Gegner nicht unbedingt versteckt sind, aber halt da sind. Ich weiß nicht, ob du sie beide gemacht hast. Da ist einmal dieser verrückte Typ, der an seinem Feuer sitzt und einfach nur sehr, sehr mächtig ist und so die erste magische Rüstung für einen bereithält, wenn man ihn kaputt kloppt. Und ganz unten im Keller, hinter einem riesigen Berg von Leichen, ist dann noch einer mit so einer Dornenmaske. Der war richtig schwer down zu kriegen. Also da musste ich schon
Ich habe Magier gespielt, frag mich mal.
Ja, der war wahrscheinlich one hit down für dich, wenn der dich einmal angegriffen hat.
Ja, also ich musste ziemlich viel laufen und rennen und springen und hoffen, dass er mich nicht erwischt, weil im Ernst, das ist sehr haarig. Also als Magiewirker bist du die ersten gefühlt 20 Level einfach nur ein Opfer. Mhm.
Ich
du
musst
sie aus der Ferne platt kriegen oder
genau.
Du bist platt.
Ich habe als Ranger-Dame auch dann von weit weg gut gezielt. Es gibt einzelne Trefferzonen, was ich natürlich richtig cool fand. Auch eigenes Trefferfeedback. Also wenn man dann einen Headshot macht oder so, trifft man wirklich in das Fleisch von dem Gegner. Das ist sehr, sehr geil gemacht.
Das geht
oder in den Arm. Das ist richtig cool. Und dann gingen mir aber die Pfeile aus. Etwas, was mir bei Oblivion auch zum Beispiel fast nie passiert wäre. Aber hier war es dann so, ist halt alles stark begrenzt, so Munition. Und dann musste ich doch noch die letzten 2-3 Blows mit dem Schwert machen, das ich dabei hatte, oder diesen kleinen Dolch. Zum Glück hat es am PC eine richtig gute, sehr, sehr freie Speicherfunktion. Das heißt, man kann jederzeit F5 und F9 drücken. Hat also so ein bisschen so Half-Life-eske Erfahrung, wenn man am PC spielt, dass man jederzeit einfach Quickload und Quicksave machen kann.
Ja,
das
du hast
macht
aber
es
nur
dann
100
noch
Spielstände.
Einfach. Bitte? Ja, man hat dann 1000 Spielstände, das stimmt.
100. Das ist das Maximum. Mehr als 100 ist nicht.
Ja, und dann fängt er aber doch an, die alten zu überschreiben, oder nicht?
Das musst du dann schon selber machen. Aber
okay.
Ja,
auch bei Quicksave und Quickload?
Da ich damit nicht arbeite,
okay.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, der Quicksave-Slot, der wird immer wieder direkt überschrieben. Also von daher, es ist ja sowieso ein Spiel, wo ich wieder sagen würde, mit Maustastatur ist man weit vorn dabei. Man kann alles leicht erkunden. Es gibt so viel zum Aufklauben, Durchlesen. Da ist Maustastatur auf jeden Fall die richtige Eingabemethode. Es ist aber auch für Konsolen erhältlich, wenn ich das richtig verstehe.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auch mit Maus und Tastatur gespielt, weil das für mich einfach viel übersichtlicher ist, statt hier mit irgendwie 20 Hebeln rumzuschalten. Und man kommt mit der Maus und Tastatur tatsächlich auch ab und an so ein bisschen in die Bredouille. Also gerade die Tatsache, dass du genau 3 Slots hast, um Heiltränke oder Waffenöle oder eben Essen irgendwie mitzuschleppen und mehr nicht, ist dann teilweise schon ein bisschen hakelig. Also gerade bei den schwierigeren Kämpfen im späteren Spielverlauf, da hätte ich mir dann schon so ein paar mehr Slots gewünscht für mehr Effekte. Und sei es nur, um eben mal für 60 Sekunden meiner Waffe oder sonst irgendwas einen extra Effekt zu geben. Weil darauf achtet das Spiel auch ganz deutlich. Mhm. Also wenn du in der Schneeregion zum Beispiel mit irgendwelchen Eistriaden zu tun hast, sind Feuerzauber eine geile Idee. Muss man nur mal draufkommen. Also sie mit irgendwelchen Blitzzaubern zu beschießen geht auch, aber Feuer ist definitiv effektiver. Und das Schöne daran fand ich, dass du bei den Zaubern pro Zauber 2 Effekte hast. Also einen leichten und einen schweren Angriff. Und der leichte ist in der Regel halt so, keine Ahnung, kleiner Feuerball, während der schwere Angriff dann Feuerfläche ist oder Mega-Feuerball oder sonst irgendwas. Damit kann man dann auch schon ganz gut richtig aufräumen oder mit einem Blitz dann statt einem Angriff so einen Kettenblitz auszulösen oder ähnliches.
Hm.
Und
das, Das fand ich auch sehr, sehr cool. Also es hat durchaus hier und da so kleine Innovationen eingestreut und ist vom Stil halt sehr, sehr eigen. Erzählt auch eine sehr eigene Handlung. Und ja, ich sag das jetzt einfach mal an. Wir machen da eine eigene, komplette Episode zu. Will noch eine Sache zu, quasi als kleinen Appetithappen erzählen. Das erste Buch, was man findet, wenn man, wie gesagt, ganz am Anfang rechts abbiegt, ist auch eine Wache, die kurz vor ihrem Tod offensichtlich in so einem erotischen Buch geschmökert hat. Und auch da fand ich das halt so, ist ja nicht mehr unbedingt mutig, aber ich find's halt einfach gut. Sowas würdest du in einem Bethesda-Rollenspiel halt nicht finden. Einfach mal so eine Erotic-Novel mit expliziten...
Nein, dem muss ich widersprechen.
Erzähl.
Ja, in Elder Scrolls Online gibt es Buchreihen, die sich mit erotischem Content beschäftigen.
Also sehr gut.
Zum Beispiel die Geschichten mit der Argonischen Maid. Die sind sehr witzig. Ich liebe es immer wieder, auf diese Bücher zu treffen. Oder Ermittlerin Vala, die grundsätzlich während ihrer Ermittlungen alles flachlegt, was sie finden kann.
Jetzt hast du nicht nur Lust gemacht auf Tated Grail, sondern auch auf Elder Scrolls Online. Es findet ja echt kein Ende mit den guten Spielempfehlungen hier.
Ja. Deswegen sitze ich ja auch hier als Abgesandte von Random Encounters mit drin, für ein bisschen Erotik am Morgen.
Hey, das ist doch mein Job hier.
Nein.
Na komm, Manu, erzähl uns, wie viel Erotik steckt in Nine Kings, das im Early Access erschienen ist und auf Steam gerade und bei den Streamern in hohem Kurs ist.
Ja, Nine Kings and a Cup, sage ich da nur.
Okay.
Okay. Wer die Referenz, nein, okay. Nine Kings, es sind nicht Kings übrigens, liebe Gloria.
Nine Kings, das wäre auch ein geiler Spieletitel.
Ja, das würde ich sofort spielen.
Nur deswegen hat sich Gloria für den Cast angemeldet, weil sie Nine Kings gelesen hat. Nein, es geht natürlich um die Könige. Nine Kings ist ein neues Spiel. Streamer-Referenz hast du ja schon erwähnt. Ist gerade im Early Access erschienen und ich habe es jetzt auch schon ein bisschen gesuchtet, weil es ein perfektes Steam Deck-Spiel auch ist. Lässt sich aber natürlich auch wunderbar am PC mit Maus und Tastatur spielen und ist so ein bisschen aus dem Dunstkreis von dieser neuen Publishing-Schiene, die die Firma von Hand of Blood jetzt gestartet hat. Also Instinct 3 hat jetzt ja schon so einige kleine Spielchen rausgebracht, die immer wieder auch für Hype sorgen. Ist natürlich super, eine Combo zu haben, dass du die einerseits eben eine Influencer-Agentur bist und gleichzeitig jetzt auch Spiele machst. Das passt natürlich super zusammen. Mhm. Aber auch von Hooded Horse, die auch so ein Indie-Publisher sind und Entwickler ist Sad Socket. So, es ist ein Roguelike Kingdom Builder. So nennen sie sich selbst. Es ist ein pixeliges, sehr pixeliges Spiel, aber mit einem sehr witzigen, sehr reduzierten Pixelstil. Man schaut aus dieser Oldschool-Isometrie an sich drauf. Also sieht aus wie so ein Kingdom
PC
Anno
1991
PC 1991. Ja. Stellt euch Anno vor, wenn es 1991 rausgekommen wäre, so von diesem Grafikstil. Und du hast so 3x3 Kacheln am Anfang, wo du dein Königreich aufbaust und setzt dort dein erstes Castle. Und dann ist es kartenbasiert, wie fast alle Roguelikes ja inzwischen, hast du dann immer eine Auswahl von 3 Karten. Du wählst dir am Anfang eben einen dieser 9 Könige aus, weil es im Early Access ist, sind glaube ich erst 6 oder so drin, die dann unterschiedliche Kartendecks haben. Und in diesen Kartendecks sind dann Truppen drin, Wachtürme, was weiß ich, bei dem einen König ist dann der Wachturm ein Feuerturm, der fahren kann, bei dem anderen ist es dann halt ein Pfeil- und Bogenturm, beim anderen König ist es dann einer, der Giftpfeile schießt und so weiter. Und dann hast du verschiedene Truppen, aber auch Gebäudetypen, wie zum Beispiel einen Friedhof oder solche Geschichten. Und dann musst du überlegen, welche dieser Karten spiele ich jetzt. Und diese Karten sind dann eben zugewiesen oder du weist sie zu mit der Maus und setzt diese Karte dann auf diesen einen Slot. So, und diese Positionierung ist dann auch entscheidend, weil die Gebäude untereinander sich dann auch gegenseitig bestärken, bekräftigen oder Auswirkungen haben. Kann ich gleich nochmal erklären. Also, das heißt, du hast dieses Castle und dann setzt du am Anfang, keine Ahnung, Bogenschützen oder Ritter mit einem Schutzschild und setzt die dann so hin. Und jede Runde darfst du eben eine Karte spielen. Und nachdem du die ausgewählt hast, ist die Truppe dann wirklich dort auch fest installiert an diesem Ort und dann kommt immer eine Gegnerwelle. Es ist jetzt kein Tower Defense, weil du hast nur dieses Castle und musst es halt beschützen und die Gegnerwelle kommt immer von schräg unten und du bist dann eben und läufst, schickst deine Truppen automatisiert los. Also du sagst dann, okay, Runde Start, du musst jetzt die nächste Gegnerwelle besiegen und dann hast du halt unterschiedlich starke Gegnerwellen, die dann eben auch aus unterschiedlichen Truppen bestehen. So
ein bisschen wie Stronghold scheint das zu sein.
Genau. Und die laufen dann auf dich zu und deine Truppen, wenn sie beweglich sind, laufen dann auf die zu und dann läuft der Kampf eigentlich automatisiert ab. Also ist dann eher ein passives Spiel. Das Einzige, was du da aktiv noch machen kannst, ist, dein Schloss kann noch so Steine werfen. Oder wie gesagt, bei anderen Königen werfen die dann halt Giftwolken oder solche Geschichten.
Und das kannst und dann, du dann steuern, oder?
Das kannst du dann aktiv steuern, aber es ist eigentlich eher so eine kleine Geschichte, dass du halt noch so das Gefühl hast, du kannst selber noch ein bisschen, ja. Also eigentlich kannst du das Spiel auch so spielen, dass du da nicht mehr klickst und einfach zuschaust. Wenn du dein Schloss aber aufrüstest, kann das durchaus sehr, sehr mächtig noch sein, dann eben halt auch da dickere Gesteinsbrocken oder sowas zu werfen. Es macht schon Schaden. Und dann kriegst du immer einen Feedback-Report, wenn du diese Welle überlebt hast, dann siehst du, welche deiner Kacheln wie viel Schaden ausgeteilt hat. Naja, und dann das ist eigentlich das ganze Spiel. Und dann hast du halt irgendwie 30 Gegnerwellen, die du schaffen musst, um diesen König quasi zu schaffen. Dann hast du es quasi durchgespielt und kannst dann natürlich auch Schwierigkeitsgrade einstellen, hast dann verschiedene Gegner, kannst dann zwischendurch noch auswählen, gegen welchen Gegner geht's jetzt. Alle, und es ist immer ein Jahr, was quasi vergeht, eine Runde, und dann kommt immer so eine Ankündigung, wenn du bis zum Jahr 9 so und so was irgendwie gemacht hast, so und so viel Geld hast oder was, kannst du noch dann beim Händler neue Karten kaufen, solche Geschichten. Also richtig cooles, kleines Spielchen. Der Gameplay-Loop ist wirklich genau so, wie man sich von so einem Roguelike vorstellt, dass du dauernd neue Sachen ausprobieren willst. Und diese Kombos machen es halt aus. Also du kannst dann sagen, okay, gehe ich jetzt eher auf starke Fernkampftruppen, dann muss ich halt überlegen, ich brauche vorne was, was mich schützt. Oder du hast dann irgendwelche Sneaky-Einheiten, die spawnen dann hinter der feindlichen Linie. Ist das jetzt eine gute Kombo? Will ich die haben? Oder hole ich mir eine Joker-Karte, damit kann ich alle Felder upgraden? Oder kaufe ich mir ein Spezialgebäude, was dann, wenn ich so und so viel Geld habe, alle Truppen automatisiert aufrüstet? Oder mache ich solche Geschichten wie, ich habe eine Farm. Die Farm bringt mir erstmal gar nichts, aber alle Einheiten, die an der Farm orthogonal benachbart sind, kriegen jedes Jahr eine neue Truppe dazu. So, ja, dass du da quasi ein automatisiertes Wachstum hast, weil die halt eben Nahrung haben. Dafür musst du aber halt eine Runde erstmal überleben ohne neue Truppen und solche Geschichten. Oder Friedhof, was auch ganz cool ist, wenn du dann eben so auf diese Scary-Ecke gehst, sagst du dann halt, okay, ich habe Vampireinheiten, die heilen sich, wenn sie Gegner schädigen, oder ich baue den Friedhof, da stehen dann meine Truppen, die fallen, stehen dann wieder als Zombie auf und als Skelette auf und laufen dann wieder los zum Gegner und solche Geschichten. Also
das klingt, als hätte es eine Menge witzige Ideen.
Total, total.
Klingt so ein bisschen
irre auch witzige Kombos dann.
Wie ein Game, was sich Peter Molyneux hätte ausdenken können, damals auf dem Amiga, als er noch richtig bei Sinnen war. Und auch der Look sieht so ein bisschen Populous-like aus.
Voll. Ja, ich habe ja Populous und spannend. Powermonger, das sind ja so meine Spiele, mit denen ich so groß geworden bin. Da hat es mich auch so ein bisschen dran erinnert, aber halt in den modernen Roguelike-Gewand, ja.
Irre. Und arbeitet man sich so ein bisschen an den Gegnern ab und weiß, was da kommt und macht seine Strategie dahin aus, oder ist man selber immer mit sich beschäftigt und dass man sagt, ich will jetzt die und die Kombo machen, ich will das und das ausprobieren, also in welche Richtung geht es so vom Gedankengut? Weiß man, was einen da angreift, oder muss man das vielleicht sogar ausprobieren? Sowas finde ich dann ja immer doof, wenn man erst nicht weiß, was kommt da jetzt, und dann es nochmal probieren muss und weiß, okay, weil das jetzt kommt, mache ich die Kombo so und so.
Also im normalen Schwierigkeitsgrad beschäftigt man sich eher mit seinem Deck erstmal. Das ist schon so gewollt, dass du erstmal dein Kartendeck kennenlernst und da alles ausprobierst. Und die Gegner sind relativ einfach im normalen Schwierigkeitsgrad. Und wenn du dann aber in die höheren Schwierigkeitsgrade gehst, da weißt du dann ja auch, okay, dieser König hat jetzt eher die Gifteinheiten, also gegen die du dann spielst, die Könige. Oder da kommen dann eher die, was weiß ich, für Truppen. Aber es ist so pixelig klein auch, dass, also um deine Frage zu beantworten, man beschäftigt sich schon eher mit seinem Deck und den Kombos. Und ich glaube, das ist dann erst in den höheren Schwierigkeitsgraden wirklich relevant, sich auf die Gegner dann auch noch einzustellen. Aber du hast halt auch nur eine begrenzte Möglichkeit. Du hast zwar immer neue Karten, aus denen du dann auswählst. Da kann man dann schon reagieren, aber ich glaube, das sind dann eher im Endgame dann relevant, solche Geschichten. Also im Endgame meine ich damit, wenn du es jetzt schon sehr, sehr, sehr viel gespielt hast und alles gesehen hast, dass du dann noch mehr auf so diese Gegnergeschichten eingeht. Weil so wie ich es jetzt erlebt habe, ist es schon so, dass du nicht immer genau weißt, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht kann man das besser lesen, wenn man es noch mehr gespielt hat oder sich mit den gegnerischen Königen noch mehr auseinandergesetzt hat. Aber ich habe halt einfach dann eher versucht, meine Macht zu vergrößern, sodass mich die Feinde gar nicht so sehr tangieren. Es ist nicht so ein extremes Schere-Stein-Papier-Spiel bisher, was ich davon gesehen habe. Ist aber auch noch im Early Access. Das Balancing wird sicherlich auch noch stark angepasst. Also je nachdem, was ich für Kombos dann entdeckt habe, war es halt mal super einfach oder dann halt auch mal auf einmal irgendwie unschaffbar, weil mich die Gegner überrannt haben. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, ob es dann an mir lag oder an den Kombos. Ja.
Und sie machen wahnsinnig starke, große, umfängliche, umfängliche Hotfixes und Balance Changes, die von Patch zu Patch, die teilweise nur durch Tage auseinander liegen.
Wirklich, ja. Also das ist auch sehr im Entwicklungsstadium, ja.
Ja, ja. Aber gut, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dann jetzt schon da reingehe. Es ist auf jeden Fall ein Ding, was ich ausprobieren will, weil es sehr, sehr cool aussieht. Aber ja.
Also das Einführungsangebot mit einem Zehner kostet jetzt 9,74, endet am 6. Juni und danach kostet es 15 Euro. Also so viel Verlust wirst du da jetzt nicht machen. Aber das ist ja immer wichtig bei Early Access. Ich finde, wenn man sich dafür interessiert, kann man jetzt schon gut rein. Es wird sich halt noch viel verändern, aber den Content, den man da jetzt schon findet für einen Zehner, es fühlt sich jetzt noch nicht wie ein komplett unfertiges Spiel an, weil der Gameplay-Loop ist fertig und die Elemente, die drin sind, machen schon sehr viel Spaß und sind schon sehr abwechslungsreich. Also man hat nicht das Gefühl, das Spiel wird sich noch komplett verändern im nächsten Jahr, sondern eher feingetuned werden.
Wie krass war dein Suchtansatz dabei? Also wie lange hat es dich beschäftigt, wenn du mal angefangen hast?
Ich habe es jetzt halt viel im Flieger gespielt, weil ich ja gerade in den USA war, deswegen hatte ich da einfach die Zeit auch, aber ich weiß nicht, wie sehr es mich jetzt hier zu Hause gefesselt hätte mit den ganzen anderen Spielen, aber wenn man jetzt im Steam Deck im Flieger sitzt, war das halt das perfekte Spiel. kann ich jetzt schwer beurteilen ohne diesen Kontext, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich noch eine Runde, sondern ich habe es dann immer wieder so zwischendurch rausgeholt und dann, okay, ein König-Run mache ich jetzt. Der dauert dann halt vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten. Das finde ich halt auch eine ganz gute Länge für einen so einen Run.
Meinst du, es könnte auch ein Mobile-Game werden und irgendwie auf dem Telefon gut funktionieren?
Locker. Das funktioniert, also das wird super auf dem iPad oder sogar auf dem iPhone funktionieren, weil du musst ja nicht sehr viel aktiv steuern, sondern du ziehst die Karte auf den Slot und dann tippst du mit der Maus ja eigentlich nur, da schießt jetzt mein Turm hin. Das geht ja wunderbar mit Touch-Steuerung.
Ja, interessant, dass du das dann da bisher noch gar nicht haben. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf die Switch dann irgendwann, auf die Switch 2 dann kommen. Vielleicht sogar auf die erste Switch, weil eigentlich sehe ich nicht, warum das technisch nicht auf der Switch 1 möglich sein sollte. Mal gucken, wie da sich alles entwickelt. Und damit kommen wir auch direkt zu unserem News-Teil, haben einige Switch 2 News mitgenommen und fangen direkt damit an, dass einige, wie gesagt, im Intro die Switch 2 schon ausgepackt haben, weil sie irgendwie rangekommen sind. Und wenn man sie dann bootet, gibt es ein Zwangsupdate. Und dieses Update ist natürlich noch nicht verfügbar. Das heißt, sie haben ein totes Stück Hardware in der Hand, können damit erstmal gar nichts anfangen. Ist wahrscheinlich irgendwie clever. Gleichzeitig für die Menschen auf dem Planeten, die sich auf eine Switch 2 freuen, die irgendwie von einem Freund oder Freundin mitgebracht kriegen, wo es kein Internet gibt, die gucken dann in die Röhre. Ich weiß es halt auch nicht genau, aber es gibt schon Regionen auf der Erde, wo es halt auch über Mobile kein Internet halt gibt. Es wird ja reichen, irgendwie so einen Hotspot aufzumachen und das Ding dann irgendwie runterzuladen, aber das ist schon, ich weiß nicht, ich will es nicht mutig nennen, aber es ist schon ein Ding.
Wobei vor ich mich natürlich frage, wie kommst du denn an die Spiele für die Switch 2? Gibt es die überhaupt noch in physischer Form?
Ja,
oder
ja,
muss man die auch alle runterladen?
Nicht alle, aber es gibt also drei Sorten von Games. Einmal die klassischen physischen Games, wo das Spiel auch drauf ist, wo es wahrscheinlich auch von dem Modul direkt booten sollte in das Spiel, wenn das Betriebssystem halt freigeschaltet ist in dem Moment. Dann gibt es die Key-Cartridges, das ist der Key zum Weiterverkaufen. Da musst du das Spiel komplett runterladen, aber kannst diese Cartridge wieder rausnehmen und dann halt an einen Freund verkaufen oder
der Dongle sozusagen.
Der Dongle, genau. Und dann kann der sich das wieder runterladen. Also hat einfach einen Weiterverkaufswert. Und es gibt die komplett digitalen Spiele aus dem eShop, die dann halt an dein Nintendo-Konto gebunden sind. Die kannst du nicht weiterverkaufen.
Man kann die dann höchstens auf die andere Switch wechseln. Das war ja das war angekündigt. Ja. Aber nochmal, dass die jetzt ein totes Stück Hardware ist. Die Switch 2 versteht man ja, weil es halt noch zum Launch jetzt quasi geblockt ist. Das Interessante daran finde ich aber, dass Nintendo sich das Recht behält, deine gekaufte Hardware auch nachträglich zu deaktivieren, falls du dort Homebrew-Software oder sowas laufen lassen würdest wollen. Ja. Das ist nämlich genau das, was da mit drin steckt in dieser Info. Nintendo hat die Macht, dir diese Recht auf das Hardware zu entziehen. Also sie haben sich das in den Eulers gesichert, dass sie per Fernpatch sozusagen deine Switch bricken können. Klingt jetzt böser, als es ist, aber ist halt aus heutiger Sicht schon auch eine krasse Sache, dass du die Hardware eigentlich nur geliehen bekommst von Nintendo sozusagen als Käufer. Ja, du hast, wenn du damit irgendwas machst, was du willst, was Nintendo nicht will, können die sagen, ja, dann ist die jetzt halt nicht mehr lauffähig für dich aus der Ferne. Ja. Wie das wirklich eingesetzt wird und wie das mit dem EU-Recht übereinstimmt, ist noch nicht so ganz klar. Da muss man natürlich jetzt mal abwarten, was das dann genau bedeutet. aber es kann sein, ihr werdet die Switch 2 irgendwann haben, in ein paar Jahren sagen, oh, ich würde jetzt irgendwie gern Homebrew oder sowas drauf machen, also quasi anlocken oder irgendwas selber machen damit oder eigene Software laufen lassen, wie auch immer. Das gibt's ja bei den Nintendo-Konsolen durchaus. Und bei der Switch 2 haben sie sich jetzt das Recht einbehalten, eben so ein Backdoor einzuführen, der dann die ganze Switch unbrauchbar macht. Das finde ich schon krass aus moderner Käufersicht. Vor allem angesichts
des Preises. Also wenn man sich überlegt, dass das Ding jetzt nicht unbedingt etwas ist, dass du dir mal eben nebenher kaufst, das ist jetzt nicht ganz billig. Und wenn dir dann ein Konzern vorschreibt, ob du es überhaupt nutzen kannst oder nicht, das finde ich schon ziemlich krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass EU-Recht das gut findet.
Das stimmt. Und gleichzeitig, also die Versuche gibt es ja jetzt auch bei der Switch 1 genauso. Es ist ja nicht so, dass man kann ja so ein Dual-Boot quasi haben. Man hat es zwar gebrickt, aber nicht gebrickt, sondern gehackt und hat dann seine eigenen Spiele oder seine Homebrew-Software darauf auflaufen und dann kann man gleichzeitig aber auch versuchen, noch die aktuelle Firmware zu installieren. Davon wird dann halt immer abgeraten, weil in dem Moment würdest du dann deine Konsole bricken, weil dann klar wäre, da kannst du nichts mehr mitmachen. Das heißt, die Leute sind dann einfach, hängen so ein bisschen hinterher, bis halt die neue Firmware wieder gehackt ist. Das ist immer so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Hätte ich persönlich gar keine Geduld und gar keine Lust mehr drauf, weil wer darauf Lust hat, soll sich halt einfach ein Steam Deck kaufen. Also es ist ja schon, ich will jetzt damit Nintendo nicht verteidigen, aber es ist natürlich Nintendos gutes Recht zu sagen, nee, wir machen das aber anders, wir machen hier exklusive Software für diese Hardware und ihr spielt die so und kauft bitte die Hardware und benutzt es halt nicht, weil, und das machen auch viele, das sieht man ja leider in der freien Wildbahn da draußen, dass es Switches gibt, wo dann halt die halbe Switch-Library drauf installiert ist, auf einer ultragroßen SD-Karte und das ist halt Kacke. Und wie willst du das lösen?
Ja, natürlich. Ich verstehe Nintendo aus der Sicht auch, aus marktwirtschaftlicher Sicht. Natürlich versuchen sie, sich zu schützen, ist ja klar, vor Hackern, die dann eben ein Scheunentor in ihre Hardware öffnen, um halt alle Software drauf zu spielen, ohne sie kaufen zu müssen. Das verstehe ich voll und ganz. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, den Kampf gibt es seit den ersten Konsolen.
Schon immer,
Schon immer. Seit sie eine Online-Anbindung haben, ist es halt für die Konzerne ein bisschen einfacher geworden, dann auch zu sagen, naja, wir machen halt ein neues Update und dann ist die Möglichkeit wieder weg. Also von daher schon verständlich, aber ich wollte es trotzdem an der Stelle erwähnen, dass eben das jetzt auch dazu führt, dass man jetzt nicht vorher Mario Kart spielen kann. Also wenn du das Bundle jetzt schon im Laden irgendwo kriegst, weil sich irgendein Laden nicht an den Verkaufsstart hält, früher hat man dann halt schon spielen können. Und das geht jetzt definitiv nicht mehr, weil eben halt das BIOS-Update dann noch fehlt und das wird erst Day One dann veröffentlicht.
Ja, oder nehmen wir den Klassiker, Familie geht mit Sohn und Tochter irgendwie in den Elektronikmarkt, kauft es dort vor Ort und auf der Rückfahrt haben sie 45 Minuten Fahrzeit und die Kinder packen es schon aus und wollen losspielen, geht halt nicht im Auto.
Nö, wird auch unterm Weihnachtsbaum nicht gehen, solange du nicht erstmal einen Patch aufspielst, ja.
Genau, richtig. Es muss halt erst irgendwie der Hotspot rein und dieser Unlock-Patch wird ja vermutlich nicht ewig groß sein, wenn das auch noch irgendwie 2 GB großes Update ist, mache ich mich ja schlapp, wenn dann die deutschen Mobilfunkverträge irgendwie alle leer gehen. Aber um Weihnachten rum gibt es ja immer geschenktes Datenguthaben. Naja, egal.
Ja. Ganz anderes aber apropos Hardware, was ich noch viel krasser finde, wie sicher sich Nintendo mit dieser Hardware jetzt ist. Also es gibt weltweit, so wie ich es jetzt auch mitgekriegt habe, ich bin ja durch den IGN-Pool da auch ein bisschen international vernetzt. Es ist halt echt krass. Also das habe ich noch nicht erlebt, dass eine neue Konsole rauskommt und so gut wie niemand weltweit hat vorab jetzt ein Muster. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade am Ende Mai auf diesen Podcast. Das heißt, in wenigen Tagen erscheint diese Konsole. Und normalerweise haben wir als Insert Moin hatten vorher eine PS5, weißt du? Also die anderen Hardwarehersteller, auch die Xbox und so, hat man normalerweise in der Pre-Launch-Woche hat man die Konsole eigentlich da mit einem starken NDA, aber man hat schon mal Zeit, die Hardware auszuprobieren, hat vielleicht schon mal 1 oder 2 Launch-Titel, um eben Artikel vorzubereiten. Also und das ist bei der Switch 2 nicht vorgesehen. Das finde ich so krass. Wie sicher kann man sich als Konzern sein, dass man sagt, wir brauchen einfach diese Presse nicht mehr für eine Konsole?
Ja, jedenfalls nicht die Enthusiast Press. Das ist genau die nicht bemustert wird aktuell vor dem Launch. Ich weiß nicht, wie es danach ist. Ich denke schon, dass es dann irgendwie dann aufgeweicht wird. Aber jetzt vor dem Launch bekommen halt nur ganz große Mainstream-Medien eine Konsole. Und die setzen sich ja gar nicht in der Tiefe, wie wir das jetzt machen würden, dann damit auseinander. Also ich kenne 2 Medien zum Beispiel, die sie bekommen haben. Aber da wäre mir eigentlich auch egal, was sie drüber sagen. Da geht es hauptsächlich darum, dass die etwas machen. damit dann halt deren Zielgruppe, die sich ansonsten nicht mit Games großartig beschäftigen würde, jetzt auch noch mitbekommt, hey, da ist übrigens eine neue Konsole von Nintendo.
Ja, das, aber die Fachpresse, halt, das,
genau, die Fachpresse kriegt es nicht mit. Also das ist wirklich ziemlich heftig.
Ja. Das ist, als würde, keine Ahnung, Cyberpunk 2077 erscheinen und keine Ahnung, die Bild-Zeitung kriegt ein Muster und alle anderen nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, bei GTA 6 wird es nicht arg viel anders laufen. Ja. Ich glaube, Rockstar ist auch so. Also das ist so der Rockstar-Move jetzt von Nintendo. So Schulterzucken, so ach, pff, ihr kriegt die dann zum Launch, es reicht doch. Ihr könnt ja dann über die Launch spielen.
Die anderen kaufen doch sowieso.
Wir wollen eigentlich nur bei
das Schlimme ist, das wird funktionieren.
Ja,
das
wird ja funktionieren. Natürlich, du musst ja eine Relevanz haben. Ja, und auch nicht auch die Enthusiastenpresse. Also wir müssen ja auch zum Beispiel an die Switch 2 kommen, wollen ja auch darüber berichten. Und Nintendo weiß halt auch, ja, wenn sie jetzt keine vorher bekommen, dann kaufen sie halt eine. Sind halt auch nochmal 500 Euro. Tja. Das ist alles Käse.
Das ist schon ganz schön bitter.
So sollte das nicht sein.
Tja.
Gut, aber es gibt auch noch positive, definitiv positive News, denn die Nintendo-App hat endlich oder bekommt jetzt bald ein Upload mit der Switch 2, dass die Screenshots, die ihr damit macht und die Videos, das ist ja das gleiche Feature wie auf der Switch 1, dass man...
Bekommt ein Update, meinst du, oder? Ja. Nicht ein Upload.
Ja, richtig, ein Update, dass Uploads automatisch so durchgeführt werden auf die Nintendo-App. Gut, dass du mich da noch korrigiert hast, Manu. Und das ist ein Feature, was ja die PlayStation-App und vor allem die Xbox-App schon ewig haben, dass man da halt die Sachen direkt von der Konsole in die Cloud hochlädt und sie dann auf seinem Smartphone hat, wo man sie weiter verteilen kann. Das ist eine sehr komfortable Situation, in die ich mich jetzt viel zu spät selber gebracht habe. Ist wirklich schön, die Screenshots, also seitdem mache ich wieder viel, viel mehr Screenshots, seitdem ich jetzt diese Apps für Xbox und PlayStation auch mit drauf habe. Und ja, gut, dass Nintendo da nachzieht, weil das ist echt sehr, sehr praktisch, um mal eben in Discord was reinzuschieben und all diese Dinge. Und dann gibt's noch neue Neuigkeiten bezüglich Pokémon Legends. Z bis A, sagen wir im deutschen Titel, Pokémon Legenden, Z bis A, wird am 16. Oktober 2025 erscheinen. Das gab's ja noch Rätselraten. Dass es dieses Jahr erscheint, war zumindest so angekündigt. Aber es ist schon im Oktober soweit, also 2 Monate vor Weihnachten.
Also jetzt mal so als die Person, die sich mit Pokémon echt null auskennt. Was ist das bitte für ein Titel? Z bis A? Was soll
das
bitte
aussagen? Was ist Diamant-Rubin für ein Titel?
Ja, im Ernst, also diese Titel von diesen Pokémon-Spielen kapiere ich einfach nicht. Was soll denn Z bis A aussagen?
Ja, halt rückwärts A bis Z.
Geht nochmal rückwärts.
Genau, ja, rückwärts genau, A bis Z, ja.
Nintendo warum? Halt. Ja, die Pokémon Company hat doch immer so bescheuerte Titel. Da wundert mich gar nichts mehr, aber...
Morgenröte.
Ja, da kann ich mir wenigstens was vorstellen. Morgenröte ist Morgenröte, aber Z bis A, was ist das für Blödsinn?
Ja, das ist wahrscheinlich so Pokémon-Index-mäßig, dass das halt die Sortierung und es gibt dann halt alle Pokémon, legendären Pokémon von Z bis A, von A bis Z, von Norden bis Osten, von Osten nach Süden.
Oder sie wollen ja einfach sagen, hey, nur 26, hast halt einfach Pech gehabt.
Ja. Ich glaube, der Titel ist wirklich vollkommen wurscht, wie sie das nennen. Es muss halt irgendwas da stehen. Aber ja, ich finde jetzt Z bis A auch nicht den schönsten Titel. Das, da gebe ich dir absolut recht.
Was ich mir vorstellen könnte, dass Z2A oder sowas auf Japanisch ausgesprochen vielleicht ein Wortspiel ist und das halt sich nicht transferiert. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Das kann sicher sein. Es kann auch sein, dass es irgendeine Lore-Erklärung gibt. Und ich wette, gerade bei den Pokémon-Fans da draußen, irgendjemand davon wird sich berufen fühlen, uns im Discord aufzuklären. Ja, und dann können wir es nächste Woche im Brunch dann erklären, warum Pokémon Legends
Ich möchte es gerne verstehen. Erklärt es uns bitte. Wenn das irgendjemand weiß, warum es Z bis A heißt, bitte sagt es uns. Ich möchte es wissen.
Apropos A bis Z, kennt ihr diesen, der Bogen unter dem Amazon-Logo? Heißt übrigens von A bis Z. Also das ist quasi der Lieferpfeil. Ist euch schon mal aufgefallen?
Ich dachte immer,
dass es ein Lieferpfeil ist, wusste ich.
Also unter Amazon geht der Punkt, also der Strich, der Pfeil von A zu Z. Das ist
das
Logo-Design.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber dass es so Lieferungen aus oder so swoosh-mäßig sein soll, das habe ich mir schon gedacht. Wenig Erklärung benötigt das kommende Spiel, auf das ich einfach aufmerksam machen will. Das hat jetzt zuerst einen Trailer bekommen. Ist ein Launch-Titel für die Switch 2 und heißt Fast Fusion. Ist inzwischen der 4. Teil einer Rennspielserie, die an Wipeout oder Extreme G so ein bisschen erinnert oder F-Zero, wird ja inzwischen von Nintendo nicht mehr großartig weitergemacht, F-Zero. Und Fast Fusion ist der vierte Teil. Die bisherigen hießen Fast Racing League, das war ein WiiWare-Titel. Und dann kam Fast Racing Neo in dem Wii U eShop 2015. Und zum Launch von der Switch 1 gab es Fast RMX. Das ist alles derselbe Developer, selbe Reihe, sehr, sehr coole Rennspiele.
Die fantastischen Deutschen sind es, die Schinnen-Leute.
Ganz genau. Und die bringen jetzt auch zum Launch halt direkt ein Rennspiel, damit die Leute was zum Zocken haben, abseits von Mario Kart World.
Ganz ehrlich,
also sehr Rennspiel-heavy.
Ganz ehrlich, die Schinnen Multimedia GmbH ist einer der unterschätztesten Nintendo-Studios, dass die nicht schon gekauft wurden von Nintendo und endlich für F-Zero beauftragt werden, verstehe ich bis heute nicht. Die sind seit dem DS oder so, glaube ich, oder seit dem GBA, holen die das Beste aus der Nintendo-Hardware raus. Die haben fantastische Spiele gemacht und sind so unterschätzt, dass die nicht einfach dafür beauftragt werden, weil die haben doch jetzt mit der Fast Fusion und mit den Spielen davor einfach gezeigt, dass sie das können.
Super, auch The Punchuin, der gerade erschienen ist, hatte Basti ja gespielt. The Tourist ist von denen. Die machen einfach richtig geile Spiele. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt hier den großen Aufruf. Geht doch mal auf deren YouTube-Kanal. Der hat auch nur 1800 Abonnenten. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. At Shinen Games. S-H-I-N-E-N.
Geil. Seit Game Boy Color machen die Nintendo-Spiele. Ja. Die haben für den Ravensburger Captain Blaubeers verrückte Schatzsuche gemacht. Seit 2001 machen die ausschließlich Nintendo-Hardware-Sachen. Das ist Hammer.
Und alle
haben nur 1800
gut bis sehr gut. Hallo. Ja, deswegen, das geht, das kann einfach nicht sein. Art of Balance war auch so ein geiles Spiel. Ich sehe gerade, das ist ja auch von denen gewesen. Mhm. So, super gut. Also ein bisschen Support mal bitte nach Deutschland. Liebe geht raus, weil richtig gute Spiele. Und gute Spiele lieben wir. Ein immer besser werdendes Spiel ist Assassin's Creed Shadows. Ein Trend, den Ubisoft weiter verfolgt. Wir haben es ja auch bei Star Wars Outlaws gesehen, Manu. Das haben wir noch in der mediokren Version gespielt. Und das ist inzwischen sehr viel besser geworden mit einem besseren Intro und allem drum und dran. Und an Assassin's Creed Shadows wird auch weiter gearbeitet, obwohl sie ja da schon den späteren Release-Termin gehabt haben. Und jetzt gibt es richtig krasse neue Moves, die auch eingeführt wurden. Ja, ernsthaft, dieses gerade Hochspringen wurde zum Beispiel jetzt eingeführt. Gab es auch schon mal im Assassin's Creed, wurde dann kritisiert. Ich habe mich auch gefragt, warum kann ich denn nicht einfach hier gerade hochspringen, um halt mich da hochzuziehen, wie der Prince of Persia das schon konnte. Mhm. 1989, ich weiß nicht genau, Prince of Persia 91 oder 89, eins von beiden. Die Helden Naoe und Yasuke konnten das in AC Shadows nicht. Jetzt können sie es. Das alles ist verpackt im neuen Patch 1.05. Allgemein ist der Parcours-Modus auch besser geworden, wenn man jetzt über die Dächer rennt. Man spürt das. Ich habe den schon gerade eben ausprobiert. Und Balatro und Dead of Daylight werden noch als Crossover genommen, um so die Marketingmaschine weiterlaufen zu lassen. Bei Balatro kommt sogar ein großes Geheimnis dazu. Man weiß nämlich noch nicht, wie man diese zufallsbasierten Effekte von Yasuke, die er bekommen wird, durch die Palatro-Koop bekommen kann. Das ist jetzt das große Rätsel, was die Spielerschaft da draußen erstmal lösen soll. Finde ich passt ganz gut, aber irgendwie witzig. Dead by Daylight hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber vielleicht ja auch ganz nett, muss ich nochmal ausprobieren.
Ich finde aber diese Crossovers auch sehr spannend, so Dead of Daylight und Balatro mit Assassin's Creed Shadow.
Mega.
Das ist schon so, what the fuck?
Ja. Das ist halt Dave the Diver hat es, glaube ich, vorgemacht, dass sich in irgendwie Spiel irgendwie so reingetrüdelt hat und dadurch immer irgendwie relevant blieb. Und wenn es passt, wenn es gute Sachen sind wie hier, dass wir nochmal drüber reden, dann klar, kann man es nochmal sagen. Ich finde es cool, dass es so lange aktuell bleibt. Und es zieht auch mich tatsächlich. Ich will jetzt nicht sagen, ich brauche das. Bitte nicht. Aber ja, ich war von Assassin's Creed Shadows eigentlich runter. Und jetzt habe ich es heute deswegen aber doch nochmal wieder gestartet. Und das ist halt ein Unterschied, ne? Es ist ein Unterschied.
Ist das FOMO oder einfach Neugier?
Naja, bei mir ist es ja berufsbedingte Neugier, würde ich sagen.
Das kann man sich immer rausreden damit, ja.
Kann man sich auch immer rausreden.
Ich muss ja, sorry, also zwar gerade kein Geld auf dem Konto, aber hey, das Switch 2 kommt, ich muss ja.
Ich muss ja. Oh, sorry. Naja.
Ich weiß nicht,
liebe Kinder, es gibt Knäckebrot.
Tomatensuppe die nächsten 3 Wochen. Ja, aber wir haben das Switch 2. Mhm.
Da freuen sich unsere Kinder über Tomatensuppe. Nur ich nicht.
Tomatensuppe. Ja, wie kommen wir jetzt zur Tomatensuppe?
Also komm.
Kleine Off-Topic-Ding. Hattest du Tomatensaft in deinem Flug nach Amerika? Bist du so ein Tomatensaft-Typ?
Nein, ich habe tatsächlich, ich denke jedes Mal, heute trinke ich mal einen Tomatensaft, weil ich immer höre, dass man Tomatensaft im Flur und ich mache
das nie. Das musst du machen, doch.
Ach, ich denke dann immer, irr.
Kein Wunder, dass du Jetlag hast. Du musst einen Tomatensaft trinken, wenn du über den Wolken bist.
Warum hilft der denn gegen Jetlag? Der hilft doch nicht gegen Jetlag.
Der ist gesund.
Ja, der ist gesund. Nein, aber das Geheimnis wurde wirklich gelöst, dass die Aromen, deine Zunge nimmt mehr Aromen auf in der hohen Luft.
Oder andere irgendwie, was weiß ich.
Nein,
oder die, der
du nimmst weniger auf und Tomatensaft ist durch diesen Geschmack halt definitiv eines der wenigen Sachen, die du richtig deutlich noch schmeckst. Also
ach
je höher, desto weniger Geschmack.
Das heißt, man über den Wolken will man noch irgendetwas fühlen und nimmt dann das ekeligste Getränk, was sie haben, damit man sich noch lebendig fühlt. Ist das was?
Also, keine Ahnung.
Vielleicht hat das doch einzige, mit den Engeln alles Bewandtnis gehabt.
Der einzige Grund, Tomatensaft zu trinken, ist ja eigentlich Bloody Mary gewesen. Aber da ich keinen Alkohol trinke, hat sich das dann auch erledigt. Aber, ja. Aber die haben wirklich dann tatsächlich immer Orangensaft, Apfelsaft und Tomatensaft. Also dieses Klischee ist auf jeden Fall geblieben. Ja.
Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Lufthansa. Und den Tomatensaft habe ich nicht runtergekriegt. Ich habe mich wirklich zu gezwungen. Und ich fand dann, mit genügend Salz und Pfeffer kann man es dann trinken. Aber dann ist es für mich eher wie eine kalte Tomatensuppe.
Ja, klar.
Als noch irgendwie ein erfrischendes Getränk. Aber es gibt ja Menschen, die haben Tomatensaft im eigenen Kühlschrank und trinken davon morgens aus Genuss etwas. Aber das sind auch die gleichen Menschen, die sich eine Tomate aufschneiden und sagen, das ist wie ein Apfelessen. Das ist für mich einfach alles nicht dasselbe.
Also zu einer aufgeschnittenen Tomate gehört Mozzarella und Basilikum, hallo?
Mm, ja. Nö, frische Tomaten esse ich tatsächlich sehr gerne.
Ja, Kirschtomaten, die schmecken die süß und gut. Sind schnell weg und das ist in Ordnung. Und ich sage mir immer, jetzt lebe ich gerade gesund.
Und danach ziehst du dir so eine Tüte Chips rein, einfach zur Abwechslung.
Ja, ja, man muss ja Balance, 50-50, Art of Balance, hatten wir gerade drüber gesprochen.
Ich weiß nicht, ob das so sein sollte.
Wie sind wir jetzt eigentlich bei Tomaten gelandet? Die nächste News geht doch eigentlich um Äpfel.
Ja, wir können drüber reden. Ein neuer Anlauf bei Apple Games. Apple hat einen berüchtigten Entwickler gekauft. Und jetzt spekuliert die Szene, ob es das große Comeback von Apple in die Gaming-Branche sein könnte. Obwohl sie selber direkt sagen, nein, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Manu, du hast noch mehr Details.
Ja, also Apple drückt sich ja immer so ein bisschen davor, so richtig all-in zu gehen, was Spieleentwicklung angeht. Sie haben ja einen großen Sprung gemacht mit den Apple Arcade-Sachen, wirklich auch eigene Spiele dort zu haben und einen Abo-Dienst zu haben, Netflix for Games sozusagen, wo du eine monatliche Gebühr zahlst und dann hast du Zugriff auf, keine Ahnung, rund um die 100 Spiele jeweils. Also da sind auch wirklich tolle Sachen dabei. Ich bin tatsächlich Apple Arcade-Fan, seit Balladro da drin ist sowieso. Es ist wirklich toll, vor allem wenn man Kinder hat, ist Apple Arcade halt der Hammer. Du musst dich nicht mit irgendwelchen In-App-Purchases
durchschlagen. Man hat keine Kinder mehr für kurze Zeit.
Nein, du kannst halt einfach mit Gewissheit sagen, hier, da sind ein paar gute kindgerechte Spiele drin und ich weiß, wenn die dort irgendwas daddeln, dass da keine Abo-Fallen drin sind und nicht eben diese klassischen Suchtspiralen auftauchen. Deswegen finde ich Apple Arcade wirklich empfehlenswert an der Stelle. Und meine Hoffnung war ja immer so ein bisschen, dass Apple wirklich all-in geht, einen eigenen Apple-TV-Konsolen-Verschnitt macht. Also die Apple-TVs wurden ja mit den M-Chips, mit der M-Chip-Reihe eigentlich auch immer stärker. Davor waren die immer sehr schwachbrüstig, also Apple-TVs sind ja diese Boxen, die du einfach anschließt per HDMI. Und da waren schon einige Spiele jetzt brauchbar drauf spielbar, seit Apple Arcade noch mehr. Und meine Idee war dann immer, naja, aber was hindert Apple eigentlich daran, so richtig zur Konsole zu werden und da tatsächlich auch Spiele zu machen? Dann sind sie ja den nächsten Schritt gegangen und hatten Sachen wie Death Stranding und Assassin's Creed Resident nativ Evil auf ihre M-Chips portieren lassen, die wirklich auch gut gehen. Also ich hatte ein iPad-Testgerät da mit dem neuesten Chip von Apple für Death Stranding, um das auszuprobieren. Und du konntest es wirklich gut darauf spielen. Mit der Touch-Steuerung natürlich eher so semi-geil. Aber es müssen sie ja anbieten, weil es halt gehen muss. Aber du hast dann halt einfach den PS5-Controller per Bluetooth gekoppelt.
Genau.
Und dann habe ich unterwegs Death Stranding gespielt auf einem riesigen, großen, schönen Display. Es war natürlich jetzt nicht ganz so geil, wie es auf der PS5 aussieht, aber es sah gut aus. Assassin's Creed Mirage hat auch super gut funktioniert und auch Resident Evil war auch nativ umgesetzt.
Resident Evil habe ich auch gespielt, das war perfekt, das war richtig gut. Das ist schon gruselig, wenn man den PS5-Controller nimmt, denn das an diese kleine Box koppelt und dann einfach mal eben Resident Evil da nativ drauf spielt. Und sie könnten es ja sogar anders machen. Ich hatte ja letzte Woche davon berichtet, wie Sony und auch Microsoft inzwischen mit dem Cloud-Streaming absolut ordentliche Ergebnisse liefern durch neue Codecs im Videobereich. Ja. Und da ist Apple ja vorne dabei. Wenn die ein Streaming Apple ProRes Codec zum Beispiel machen würden, könnte das Game Streaming noch mal wieder ein Stück weiter voranbringen. Und das würde doch wunderbar funktionieren. Wenn sie das in das Abo mit reinpacken von Apple Arcade, wäre ich auf jeden Fall dann da eher bei, weil so ein Ding hörst du gar nicht, hat einen Stromverbrauch von 5 Watt dabei.
Genau.
Und es funktioniert ganz genauso.
Genau. Und jetzt eben die Übernahme des kleinen Studios könnte man jetzt weiter als Investment verstehen in diese Richtung. Sie haben jetzt das Indie-Studio RAC7 übernommen, die Sneaky Sasquatch gemacht haben, wurde aber dann gleich bestätigt, nein, das ist kein großes Ding. Wir wollten dem Studio einfach nur helfen, weil die eben gute Apple-Spiele machen. Das ist quasi jetzt eher so ein Investment in Apple Arcade. Es sind nur 2 Leute, also hat die wahrscheinlich jetzt auch aus der Portokasse irgendwie bezahlt und man will dem Studio halt weiter ermöglichen, da für Apple Arcade Sachen zu entwickeln. Ist jetzt kein Riesending, aber ich finde es trotzdem immer interessant, das so zu beobachten, wie kleine Schritte gemacht werden da in Cupertino und immer mehr dann irgendwie auch für Relevanz zu sorgen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie tatsächlich ein eigenes Gamepad oder sowas entwickeln werden, das passt irgendwie nicht zu Apple, aber dass das Apple TV irgendwann heimlich zu einer Konsole wird und da exklusive Spiele durch Apple Arcade drauf laufen, das ist ja fast schon da.
Vielleicht ist es aber auch immer nur Wunschdenken von Menschen wie dir und mir. Manu, ich befürchte es langsam leider, weil wir reden da seit 14 Jahren jetzt drüber und es ist immer noch nicht Realität.
Aber es ist ja sehr viel mehr als, also sie haben sich schon so da reingeschlichen, würde ich schon sagen, dass eben da Sachen für erscheinen, die sind ja nicht exklusiv, das haben sie ja abgeschafft, also die meisten Spiele kommen dann ja auch außerhalb von Apple Arcade raus und so, aber Apple Arcade ist immer noch da, also ein Flop ist es definitiv nicht. Ich habe ja gedacht, als es angekündigt wurde, okay, das wird irgendwann wieder eingestellt, aber das Modell scheint ja trotzdem zu funktionieren für Apple.
Vielleicht sind sie sich hier hinter den Kulissen auch nicht so einig, was es dann im Schluss dann werden soll. Ich meine, Apple Arcade, wenn es sich trägt und rechnet und vielleicht auch viele Eltern sagen so, hey, das ist jetzt ein sicherer Playground für meine Kids, ist ja schon mal ein Anfang. Wer weiß, ob da in ein paar Jahren noch mehr draus wird. Ich finde die Idee grundlegend, da einen Fuß im Becken drin zu halten und zu sagen, hey, wir machen hier schon mal einen Platz für uns, nicht verkehrt.
Vor allen Dingen macht das kein anderer mehr. Also Nintendo war da der Platzhirsch, aber guckt euch an, was auf dem Nintendo eShop alles veröffentlicht wird. Ein Abo-Modell gibt es ja sowieso nicht, wo es dann Free Games oder so gäbe, über die rüber geguckt wird. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nintendo passt nicht mehr darauf auf, dass nicht irgendein Schrott Händen der Kinder ist. Die haben zwar ein gutes System, dass Eltern das kontrollieren können über eine App und all diese Dinge und Zeitbegrenzung und so. Da ist Nintendo gut dabei. Das hat Microsoft und Sony allerdings auch inzwischen gut kopiert. Und also nehmen sie sich da am Ende eigentlich alle nichts mehr. Aber wirklich draufgucken tut aktuell Apple am meisten danach, dass da nicht irgendwelche wilden Bezahlfallen oder Suchtmacher drin sind. Obwohl Balatron natürlich schon ein schlimmer Suchtmacher ist. Naja.
Zumindest ist nicht die Kohle neben mir aus der Tasche.
Genau.
So ist es. Electronic Arts hat mal wieder was geschlossen. Und zwar Black Panther Game und Cliffhanger Studios. Wöchentlich müssen wir hier schimpfen. Ich kann es nicht mehr hören. Furchtbar.
Das finde ich echt schade. Also ich fand, das Black Panther wäre, glaube ich, eine super IP gewesen für ein richtig schönes Spiel. Finde ich sehr schade, ja.
Das hätte ich wirklich gerne gespielt. Vor allem, weil Black Panther einfach ein bisschen auch einen anderen Ansatz bietet. Der ist als Held einfach eine andere Art von cooler Socke. Und ich mochte auch immer in den Filmen so seine starke Familienverbundenheit und diese Verbundenheit zu seiner Heimat nach Wakanda und so. Und warum gibt es dieses Spiel nicht mehr? Ich hätte es so gern gespielt. Das ist doch scheiße. Also ganz ehrlich, ich kann es nicht anders sagen, es ist scheiße.
Die sind sich auch irgendwie alle nicht einig. Der CEO Andrew Wilson von Electronic Arts hat schon letztes Jahr gesagt, we are moving away from the development of future licensed IP that we do not believe will be successful in our changing industry. Also er hat schon gesagt, ja, allgemein Lizenz und IP ist nicht so gut. Dann haben sie ja auch die WRC-Lizenz haben sie auch abgegeben. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, da gibt's ein Update. Und gleichzeitig bei Marvel wurde gesagt, ja, diese große Relationship, die läuft jetzt schon so gut zwischen Marvel und EA so viele Jahre und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Also irgendwie sprechen da nicht alle wirklich spielen nicht mit offenen Karten, habe ich das Gefühl. Ich sehe langsam nicht mehr die große Vision, die Electronic Arts verfolgt. Dieser Publisher wird immer gesichtsloser, immer schwieriger greifbar. Was wollen sie jetzt wirklich machen? Geht es wirklich nur noch ums Geld? Und also, ja, also wahrscheinlich sowieso, Fans, aber.
Ich würde sagen, es geht nur noch ums Geld. Also wenn ich mir anschaue, was da so die letzten Jahre bei der Sims-Reihe erschienen ist, da sind gute Ideen dabei, aber es gibt halt einfach unglaublich viele kleine DLCs, die im Grunde nicht so super viel Mehrwert bieten, aber halt den Vollpreis für die jeweilige Paketgröße haben wollen. Und das ist so, ah, da komme ich mir vor wie so die typische Melkkuh im Grunde. Ich habe mir früher wirklich zu Sims alles gekauft. Also Sims 3 hatte ich wirklich alles und bei Sims 4 bin ich inzwischen an dem Punkt so, ne, ihr kriegt von mir keinen Cent mehr, ich habe keine Lust drauf. Sims 4, was Neues gibt es eigentlich nur dann für mich, wenn ich tatsächlich etwas teste, wenn ich es beruflich berichte, aber ansonsten sehe ich es einfach nicht mehr ein. Und das ist so diese IP haben sie mit ihrer Geldmacherei wirklich versaut.
Ich finde es halt so schade, dass Electronic Arts auch nicht dem Namen sich selbst treu bleibt und wirklich nach Arts guckt. Weißt du, also ich vermisse die Zeiten zu den Anfängen des Podcasts. Hatte Electronic Arts eine richtig gute Phase mit Shadows of the Damned, mit dem Alice-Spiel. Da hatten sie richtig auch eben neben ihren großen Zugpferden, die Geld bringen, immer wieder auch Geld investiert in kleine, nischige Projekte und die wirklich toll waren. Und das gibt es ja so gefühlt gar nicht mehr bei EA.
Inzwischen ist das die Kunst des Geldverdienens, mehr nicht.
Beziehungsweise das Programm haben sie ja zum Teil auch noch und vielleicht verdient das mag ja dann aber alles nur so ganz so für die Portokasse sein, weil das große Geld machen sie halt immer noch mit Football Club, also FC und dann Insert Kram und den F1 spielen und all das. Aber die anderen großen Mainstream-Spiele scheinen sie gar nicht mehr machen zu wollen. Ansonsten entlässt man nicht die ganzen Menschen bei Respawn, bei BioWare, bei Codemasters, Studios, die über 20 Jahre, über 2 Jahrzehnte oder 3 Jahrzehnte zum Teil große Spiele gemacht haben und die Spielelandschaft stark mitgeprägt haben, werden hier einfach arbeitslos bei EA und so gründen kleinere neue Studios und haben sich dann vielleicht von EA hintenrum wieder finanziert. Who knows? Es ist alles ein großer Kreislauf, der widerlich ist.
Ja. Ganz kurz noch, weil ich erst erschrocken bin, es gibt ja gerade 2 Black Panther Games. Also das ist das eigene Panther Game, was eben gecancelt wurde, wo wir noch nicht so viel zugesehen haben. Das andere Spiel, wo Black Panther auftaucht, das wird noch erscheinen. Das Marvel 1943, Rise of Hydra, wo Black Panther und Captain America zusammen gegen die Nazis spielen. Also das ist ja von den Skydance New Media, das ist nicht betroffen. Das ist nicht das EA-Spiel, das kommt bei PlayOn raus. Wollte ich nur an der Stelle verifizieren, dass man da nicht denkt, das Spiel war damit gemeint, sondern es war ein eigenes Projekt.
Das erlaubt mir eine gute Überleitung, denn auch WRC kommt zurück, nur halt nicht von Electronic Arts, sondern man hat sich bei Nacon die Lizenz jetzt unter den Nagel gerissen und jetzt wird das wieder dort erscheinen, wo auch die WRC-Spiele vor Codemasters oder das eine WRC-Spiel, was sie ja dann nur machen durften, erschienen ist. Und ja, die wurden immer besser, sage ich mal, die WRC-Spiele World Rally Championship. Aber mich haben sie nie wirklich vom Hocker gerissen. Also es ist, bin gespannt, ob sie sich da bei KT Racing oder Kyloton weiterentwickeln können und sich da jetzt nach Generations nochmal weiterentwickeln können. Aber ja, ich will nicht sagen, ich bin skeptisch, aber ich bin skeptisch, glaube ich. Ist das, was ich sagen will. Mal gucken. Ich finde es aber gut, dass es wenigstens gemacht wird. Immerhin geht es weiter. Ja, sollte es vielleicht nicht weitergehen und in 5 Jahren dann mal wieder mit einem Bums alles gemacht werden. Ich weiß es nicht. Ich freue mich da eher auf das neue Update für den American Truck Simulator. Davon habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Und ich auch.
Said no one ever.
Der American Truck Simulator bekommt jetzt mit dem Project Road Trip Autos und nicht Wahnsinn. Nur Trucks. Ja, also du bist ja noch nicht durch den American Truck Simulator Open World Kram gefahren. Das macht nämlich durchaus sehr viel Freude. Was mich daran immer abgetönt hat, waren halt die Trucks. Ich fahre nicht so gerne Trucks. Das ist mir dann
das Spiel Spur. Heißt Truck Simulator.
Ja, aber es ist Autos ein Truck. Es heißt nicht American Semi Truck Simulator, sondern American Truck Simulator. Und ein Truck ist auch ein Ford 150 und so. Ja. So.
Also sorry, man,
es kommen aber richtige Autos.
Truck an einen Truck und nicht an ein Auto. Aber also ehrlich. Ganz ehrlich.
Die haben, das ist schon klug. Man sieht, was die Szene macht. Das Spiel ist ja hochmoddbar und die Leute fangen an, sich Autos da rein zu modden. Es gibt aber kein Fahrgefühl, keine Fahrphysik für Autos. Und dann steuern sich halt diese ganzen Chevy Corvettes und alles, die Leute da reinmodden wie Trucks. Und das ist Käse. Von daher finde ich es gut, dass man das aus Entwicklersicht sieht, dass es dass da offensichtlich ein Wille oder ein Bedarf ist, der jetzt gefüllt wird. Und jetzt machen sie das halt selber mit ein paar Lizenzsachen. Man weiß nur nicht so richtig, ob dann pro Auto bezahlt werden muss, wie bei iRacing. Das wäre ja furchtbar, da muss ich mich für eins entscheiden. Aber generell, also die Spielwelt ist schon sehr gut. Egal, ob du jetzt Euro Truck Simulator 2 fährst oder American Truck Simulator. Das macht schon Spaß. Was mich daran immer gestört hat, waren die Vehikel. Und wenn sie da jetzt Autos einführen, da hätte ich schon richtig Bock drauf, irgendwie einmal quer durch die USA, so Cruising USA-mäßig simulationstechnisch mit meinem Rig durchzufahren. Das wäre für mich ein großer Spaß. Da freue ich mich drauf, das wollte ich einfach kurz sagen, das kommt jetzt. Und wenn es ein Erfolg wird, die haben da jetzt 40 Entwickler dran gesetzt, dass die das umsetzen in diesem riesigen Team. Also das Team ist fast 200 Mann stark, ne? Das ist ein riesiger Developer. Das ist auch ein großer Erfolg. American Truck Simulator ist so wie das wie unser Farming-Simulator in Deutschland für die Amerikaner. Also wirklich, läuft sehr, sehr gut. Und wenn das jetzt gut läuft, dann haben sie gesagt, bringen sie das auch für Euro Truck Simulator 2. Aber mal gucken. Also ich werde mithelfen, dass es ein Erfolg wird, weil ich will ja auch Autos in Europa fahren.
So als Mensch, an dem diese ganze Truck-Rumfahrsache total vorbeigeht, was daran fixt dich an dieses Spiel an? Also was ist das Geile daran, sich in einen Truck oder in ein Auto zu setzen und durch eine simulierte Landschaft zu fahren? Das entgeht mir komplett.
Das Gleiche, was es im echten Leben geil macht. Oder? Ja, also es ist, ich fahre ja auch, oder mein schönstes Lebensereignis neben den eigenen Kindern und so, ist es natürlich, ist mein Roadtrip durch Neuseeland gewesen oder halt durch Brasilien zu brettern mit dem eigenen Auto und da alles zu erkunden. Der große Erkundungszwang, sich die Sachen anzuschauen und dabei halt die Gänge durchzuschieben und Gas zu geben und den Motorensound zu hören. Und wenn man das mit einem besseren Fußabdruck machen kann, ist es auch umso besser in einem Videospiel. Das macht schon Spaß.
Aber du kannst da ja nicht aussteigen und dir dann an irgendwelchen Orten die coolen Sites ansehen, oder?
Nö, mache ich im echten Leben tatsächlich auch überraschend selten. Mir reicht das Vorbeifahren oder Anhalten aus dem Fenster gucken total aus.
Okay.
Ich war da. Nein, also es ist einfach, es ist wie so ein Zen-Ding. Also warum stecken Leute in Pachinko-Automaten Kugeln rein und gucken den Kugeln beim Runterfallen zu? Das ist so ein Mix aus Sensorik, glaube ich, und Mechanik, die einen so absolut befriedigt und Ruhe reinbringt. Das ist ja nichts, was ich spiele, um irgendwie den großen Thrill zu haben. Dafür fahre ich dann halt iRacing, wo die kompetitive Nummer mit reingeht, wo ich dann gegen die besten Formel-1-Fahrer der Welt antrete. Das ist dann Stress. Und Stress habe ich bei American Simulator halt nicht.
Vielleicht muss man dafür auch einfach grundsätzlich so ein bisschen Autofahrbegeistert sein.
Ja, natürlich.
Was ich persönlich nicht bin. Ich sitze einfach gerne in der Bahn. Aber nein, ich spiele auch nicht Bahnsimulator.
Ach, ich wollte gerade
einladen. Nein.
Wir können ja mal Dancer de Go zusammenspielen, Gloria. Ja,
wir podcasten in einer Stunde und dann sagt Gloria, du, magst du eigentlich Züge? Ich hasse es nicht. Was für ein...
Im Ernst, ich sitze einfach gerne im Zug und schaue den Leuten zu.
Ja, dann guck dir doch, es gibt so schöne Zugsimulationen.
Ey, aber weißt du, was fehlt? Michi, weißt du, was fehlt? Ein Zug-Mitfahrsimulator, wo man nicht den Zug steuert, sondern in der Kabine sitzt.
Gibt es, das gibt es. Das machen sogar ganz viele. Also kannst du jetzt nicht bei Danger de Go machen, aber bei Train Sim World zum Beispiel problemlos. Da kannst du auch Passagier spielen.
Ja, gut,
und dir einfach nur die Gegend angucken. Auch das wird gestreamt von Menschen, die sich aber auch selber streamen, wenn sie dann schlafen. Zeigen sie steigen sie in einen Zug ein, legen sich ins Bett, packen dann das Webcam-Bild on stream, wie sie schlafen und nebenbei sind sie halt gefühlt in der Schlafkabine.
Und es gibt wirklich Leute, die sich sowas dann anschauen?
Ja, wow. Die machen das, glaube ich, auch an zum Schlafen und dann wird irgendwie der Stream halt live gehalten und zwischendurch gibt mal jemand Geld. Ich weiß es auch nicht, warum sich das trägt. Eigentlich ist es eine riesige Verschwendung von Ressourcen und total hanebüchner Blödsinn. Natürlich, wie alles, was wir hier machen. Das einzig Sinnvolle ist, InsertMoin zu unterstützen finanziell auf wie Manu schon gesagt hat, patreon.com/insertmoin oder steadyhq.insertmoin.
Damit wir auch weiterhin über Züge reden können. Und die
oder über Kinks.
Züge, Kinks und der, was heißt Tainted Grail auf Deutsch? Verfluchte Gral?
Ja, der verfluchte Gral, der ja auch tatsächlich vorkommt. Ich spoilere das mal. Übrigens, Michi, wir haben nicht
verdorben,
erzählt,
ne?
worüber diese Story geht.
Wir das machen wir im
das
Cast.
Das macht ihr im eigenen Cast.
Das machen wir im Cast. Da dürfen die Leute dann für bezahlen. Bums.
Apropos Cast. Wir haben natürlich neue Folgen in Planung. Gloria nimmt gleich eine neue Folge Random Encounters auf mit Nina für nächsten Monat. Der findet ja, ist ja jetzt schon bald. Natürlich schauen wir so gut wie es geht, irgendwie Switch 2 Content zu machen, sobald wir denn irgendwie die Hardware haben und sie dann auch angebrickt wurde mit dem Patch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche irgendwie über Switch und Mario Kart sprechen können, hoffentlich. In irgendeiner Form werden wir das tun und wenn wir es uns selber kaufen müssen, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Das heißt, das findet sicherlich statt, wir wissen noch nicht genau wie und wann. Und dann wird es natürlich auch eine Folge, haben wir ja schon angesprochen, geben zu der Summer Game Fest Geschichte, zu dem Opening Show mit Jeff Keighley. Da wird sicherlich genügend zu besprechen geben. Ja, und genau, das ist so der Plan für nächste Woche. Und natürlich immer wieder auch kleinere Titel zwischendurch. Wie gesagt, Tainted Grail habt ihr jetzt ja schon angeteasert. Und es sind ja spannende Spiele jetzt im Juni, die auf uns warten, wie zum Beispiel The Altars oder so, wo ich schon sehr, sehr heiß drauf bin. Tune Awakening auf jeden Fall.
Ja, wirklich. Wir haben eine Flut an Spielen, die es zu bewältigen gibt. Und das machen wir gemeinsam mit euch und treffen uns nächste Woche wieder hier am Brunchtisch zum Sonntag. Tschüssi, komm.
Macht's gut. Bye, bye.
Macht's gut, ihr Lieben.